Buonasera Düsseldorf, herzlich willkommen zu einer neuen deutsch-italienischen Sendung. Und heute habe ich einen wunderbaren Gast vor mir im Studio, und zwar Sara Valentina Winkhaus. Benvenuta, Sara.
Oh, grazie mille, schön, dass ich da sein darf.
Ja, also ich habe vor mir und ich würde dich beschreiben als Blumenstrauß. Nicht nur, weil Blumensträuße wunderschön sind, sondern auch, weil du so viele Dinge machst und wir über so viele schöne Dinge sprechen werden, die du in deinem privaten, beruflichen Leben tust. Und zwar eine wichtige Sache, warum wir überhaupt hier sind, du organisierst ein Podissage. Weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber was das ist, mit wem du das machst, das erzählen wir hier in unserer wunderbaren deutsch-italienischen Sendung. Und du bist aber Motorsport-Moderatorin. Du bist in den Medien, du hast Bücher geschrieben mit auch mit Themen Selbstbestimmung und Leben zwischen Podcast, TV und Single Mom. Also da, richtig viele Themen und noch viel, viel mehr. Habe ich das richtig erklärt?
Ja, sehr gut.
Però sei anche italiana.
Genau,
giusto?
Ja.
Ci siamo già parlati noi due. Du sprichst ein vorzügliches Italienisch.
Oh, grazie mille.
Und dove l'hai imparato? Wo hast du das gelernt?
Beh, io, also ich bin nicht zweisprachig aufgewachsen, weil mein Papa hat in der Toskana gelebt und meine Mutter und ich, wir sind in Deutschland gewesen und sind hier aufgewachsen. Also ich bin hier aufgewachsen.
In Düsseldorf, ne?
In Düsseldorf aufgewachsen, aber in Hessen geboren. Also ich bin gebürtige Hessin, weil ich bin zu früh gekommen. Mein Papa war gerade nochmal kurz nach Florenz gefahren, um nochmal ein paar Sachen zu erledigen. Und
klar,
dann war ich
so
aber schon da.
Ja.
Und genau, und dann bin ich aber von klein auf immer jede Ferien nach Italien gefahren, zu meinen Großeltern, also zu den Eltern meines Papas. Und da habe ich Italienisch gelernt letztendlich. Ja.
In Italien dann selber.
Genau, in Italien selber.
Und wie war das für dich als Deutsch-Italienerin? Also du heißt ja Sara Winkhaus,
genau.
Hast du aber jetzt auch einen italienischen Nachnamen, haben wir ja eben gesagt. Aber wie war das für dich, als Sara Winkhaus Italienisch zu sprechen?
Also ich habe am Anfang eine R Moscha gehabt, ne? Also dieses R wie die Französinnen, also wie wir es im Deutschen sprechen.
Genau.
Und dann hat mein Vater, der auch Italienisch-Professor ist, so hat er meine Mutter kennengelernt, weil er hat ihr Italienisch beigebracht.
Ach so, wie man halt
jemanden kennenlernt und dann eine Familie gründet.
Ja, ja, klar.
Und er hat mich da mal irgendwann zur Seite genommen, ich glaube, ich war so 6, 7 und meinte so zu mir, Sara, adesso devi imparare a parlare la R in modo giusto. Und bevor du nicht das R richtig aussprichst, steigen wir auch nicht aus dem Auto aus.
Wie alt warst du da?
Ja. Da warst du 6, 7 oder so. Ja, dann hat er mir gezeigt, wie man das macht, dass die Zunge sich so bewegen muss. Und ja, und dann hat es auf einmal geklappt. Und von da an habe ich mich auch mehr getraut zu sprechen, weil ich merkte, okay, das ist jetzt nicht weird und die gucken mich jetzt nicht komisch an. Und genau, und da habe ich dann also auch die Aussprache, sagen wir mal, perfektioniert.
Okay, also man kann es üben, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Genau, ja.
Ja, weil ich kenne Unmengen von Italienern zweiter Generation, die in Deutschland leben, die natürlich genau deswegen sich nicht trauen, Italienisch zu sprechen.
Ja.
Aber es ist eigentlich auch egal. Ne?
Eigentlich also ist es egal. Und
auch das auch mal zu sagen, nel Nord d'Italia, tantissime hanno la R moscia.
Sì, certo.
Die,
sai, da bambina forse
sì.
Uno non ha questa sicurezza di dire sì, vabbè, sono un po' diversa e va bene che sia così.
Und also wir sprechen heute natürlich über deine Motorsport-Liebhabe, ne?
Ja.
Klar, wir sind ja auch hier bei Stream D und wir haben hier auch einen, der Vermieter hier hat auch so ein Motorsport-Lounge hier, wunderbar.
Also als ich eben hier vorm Haus stand, habe ich dich angerufen und gesagt, Luigi, bin ich hier richtig? Weil hier steht Pitstop und ich dachte so kurz, ich bin im Himmel, das ist ja der Wahnsinn.
Du bist bei Sky, musst gleich moderieren, ja.
Ja.
Genau, darüber sprechen wir nämlich auch, aber nach dem nächsten Lied, also diese Lieder, die wir jetzt heute spielen, die hast du dir gewünscht, unter anderem auch ein Lieblingslied von mir.
Aha.
Und das hören wir jetzt, und zwar Jovanotti, Serenata Rap, ich liebe es.
Ich auch.
Se se ti incontro per strada non riesco a parlarti, mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi, mi sembra di impazzire, se potessi amplificare il battito del mio cuore sentirete un batterista di una band di metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano i muri e le persone, piuttosto che telefonarti e dirti tutto faccia a faccia, rischiando di fare una figuraccia. Sono timido, ma l'amore mi dà coraggio, per dirti che da quando io t'ho vista è sempre maggio, e a maggio il mondo è bello e invitante di colori, ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori, che prima o poi si dice diverranno pure frutti, e allora tu che fai? Golosamente aspetti, aspetti che quel desiderio venga condiviso. Io sono qui davanti che ti chiedo un sorriso, affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati al balcone, rispondimi al citofono, sono venuto qui col giradischio e col microfono, insieme al mio complesso per cantarti il sentimento, e se tu mi vorrai baciare sarò contento, e questa serenata è la mia sfida col destino, vorrei che per la vita noi due fossimo vicino, una serenata rap per dirti che di te, mi piace come mi guardi, mi piace come sei con me, mi piace quel tuo naso che si intona con il mondo, mi piace il tuo sedere così rotondo da rendere satellite ogni essere vivente, mi piaci perché sei intelligente, si vede dalle tue mani come le muovi, mi provochi pensieri e sentimenti sempre nuovi, nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi seni Dolomiti, mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti, quel tuo essere al di sopra delle mode del momento, sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento. Serenata metropolitana, serenata rap, serenata rap. Affacciati alla finestra, amore mio. Oh yeah. Affacciati alla finestra, amore. Yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Alright. Affacciati alla finestra, amore mio. Serenata rap, serenata metropolitana, mettiti con me, non sarò un figlio di puttana, non ci crederà alle cose che ti dicono di me, sono tutti un po' invidiosi, chissà perché, io non ti prometto storie di passioni da copione, di cinema, romanzi, che ne so di una canzone, io ti offro verità, corpo, anima e cervello, amore, solamente amore, solo, solo quello. Affacciati alla finestra, amore mio. Yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Serenata rap. Oh. Yeah, affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. Amor che nulla amato, amar perdona, porco cane. Lo scriverò sui muri e sulle metropolitane di questa città. Milioni di abitanti che giorno dopo giorno ignorandosi vanno avanti. E poi chissà perché, chissà per come. Nessuno sa perché, chissà per come. Gli sguardi in un momento sovrappongono un destino. Palazzi, asfalto e smog si trasformano in giardino. Persone consacrate dallo scambio di un anello. Ed un monolocale che diventerà un castello. Affacciati alla finestra, amore.
Perché l'Italia è passione. Buonasera Düsseldorf.
Ein wunderbares Lied. Sarah, du hast, also das ist eins, wirklich eins meiner Lieblingslieder. Und ich hätte das, eigentlich spiele ich, würde ich das gerne jede Sendung abspielen. Das ist wirklich ein richtig, richtig cooler Song. Aber jetzt sprechen wir über dein neues Format, und zwar Podissage. Was ist überhaupt erstmal Podissage, eine Podissage?
Also gibt es so in der Form noch nicht. Das ist also wirklich Weltpremiere, weil es ist im Endeffekt die Verbindung von einer Vernissage. Also wir werden Bilder der Düsseldorfer Künstlerin Gisele Ludwig zeigen und eines Podcast-Salons. Und wir werden also vor Publikum, du kommst dahin und du kannst dir Podcasts anhören live. Und zwar drei hintereinander. Also es heißt ein Abend, drei Podcasts, alles live. In echt, in Farbe, zum Anfassen, ja.
Und wann ist das genau?
Genau, 19. Dezember. Mhm. Und zwar in einer echt coolen Off-Location am Worringer Platz im Freibad. Da finden auch viele so Veranstaltungen statt, Kulturveranstaltungen, Vernissagen. Und da habe ich das Vergnügen gehabt, im Ende Oktober eine Vernissage zu moderieren, Run, von 25 internationalen Künstlern und habe mich da in diese Location verliebt, weil die wirklich total abgefahren ist.
Ja, kennen auch nicht viele, ne?
Nee, kennen gar nicht viele. Viele kennen den Döner daneben an. Mit Soße Spitze. Ich kannte die Location auch nicht. Manchmal ist das ja so. Du läufst daran vorbei und jahrelang und siehst es nicht. Nee. Ja.
Worringer und, Platz ist es.
Ja,
ne?
Am Worringer Platz und ist richtig cool. Und damals habe ich mich halt eben verliebt in diese Location, habe gedacht, das wäre doch cool, wenn wir da was machen würden. Und dann war ich zu Gast in einem Podcast von einem Podcaster aus Berlin, dem Leroy Henze. Und wir haben uns super verstanden und da ist diese Idee entstanden. Mhm. Da haben wir gesagt so, warum machen wir nicht eine Podisage? Also Podcast und Vernissage in einem. Und
ja.
Da ist eben dann Premiere.
Und mit wem machst du dann einen Podcast und worum geht's?
Ja, also wir haben ein super Line-Up. Wir haben Faisal Kawusi, den Comedian.
Oh.
Und wir haben Joyce Ilk, die auch gerade in der ARD Erfolge feiert mit ihrer Sendung, mit ihrer Serie Oktoberfest 1905. Und die ja auch eine der ersten YouTuberinnen ist, die wir in Deutschland hatten. Und
ja.
Super erfolgreich und sehr, sehr lustig auch. Und die auch selber ein Buch gerade rausgebracht hat. Und hätte ich das mal früher gefühlt und ein toller Herzensmensch ist. Und wir werden mit Faisal zum Beispiel über Nächstenliebe sprechen. Etwas, was man vielleicht von ihm gar nicht so erwartet. Aber er hat ja auch eine wirkliche Metamorphose durchgemacht, ist Papa geworden und...
ja, das verändert einen,
ja,
Papa werden. Ne?
Ja,
auf jeden Fall.
Kannst du auch Lieder von singen.
Ja.
Ne? Und... ja, und Faisal und ich, wir sind auch befreundet und wir haben auch schon viele Sendungen zusammen gemacht und er ist deshalb auch am 19.12. dabei und die Sessions sind immer so 30 Minuten, also auch nicht zu lang, 3 Sessions hintereinander, dazwischen gibt's immer ein bisschen Musik und die Möglichkeit, sich auszutauschen und das wird so ein richtig schöner Abend von 19 bis 21 Uhr, danach kann man immer noch weiterziehen und wir wollen das dann wirklich alle 4 Monate veranstalten.
Ach,
so eine
schön.
Podisage, ja.
Und wie kann man sich da anmelden? Wie kann man, soll man einfach so spontan vorbeikommen oder lieber anmelden online? Gibt's da
genau,
Infos
es gibt
zu?
Einen Link. Ihr könnt einfach auf meine Seite gehen, Sarah Valentina auf Instagram oder wir haben auch eine eigene Seite, Podisage heißt die.
Ah, okay.
Und da könnt ihr einen Link finden und da könnt ihr euch anmelden, weil das Ganze beruht auf Spendenbasis.
Ja.
Basiert auf Spendenbasis und wir spenden nämlich für den guten Zweck und zwar an das Kinderhospiz Regenbogenland.
Ach schön,
in Düsseldorf.
Ja, das ist
und ja, und deshalb also Spenden sind willkommen. Wir haben natürlich gesagt, also es wäre schön, so einen Mindestbeitrag von 20 Euro zu spenden. Aber
klar,
jede Spende ist willkommen.
Ja, jeder so wie er kann. Also wenn man
ja.
jetzt gerade nicht so flüssig ist und 5 Euro, 10 Euro spenden möchte, dann ist das auch willkommen. Vielleicht kann man auch irgendwie anders das dann wiedergeben, indem man richtig gute Stimmung macht zum Beispiel.
Ja, genau. Oder auch ganz, ganz viel
schön.
Darüber erzählt und in seinen Medien oder in seinem Umfeld und Leute einlädt, aufzukommen und mitzufeiern.
Sehr schön. Ja, du hast dir auch ein Lied gewünscht von Antonello Venditti, Sara. Perché? Sara senza H.
Ja, genau. Weil das ist der Grund, weshalb meine Eltern mich Sara genannt haben.
Ach Quatsch.
Ja, meine Eltern waren auf Sardinien. Und dann hat meine Mutter gesagt, also ich denke mal, ich werde ein kleines, blondes, daumenlutschendes Mädchen bekommen. Und mein Vater so, hä? Woher weißt du das? Ja, ich habe das einfach im Gespür.
Ach, hast
und
du
da war gerade,
auch?
Ja, ich
hast
war
du,
auch
ja.
Daumenlutscherin, ja,
okay.
Ja. Und da war dieses Lied von Antonello Venditti einfach ein Mega-Hit. Und deshalb bin ich dann auch wirklich, ja, auf die Welt gekommen und wurde Sara getauft. Also Sara, wie wir im Italienischen sagen.
Che bello. Ja, und dann hören wir jetzt la canzone dedicata a te, oppure tu dedicata la canzone di Antonello Venditti.
Se avessi tanto se nel banco non c'entri più. Tu sei bella, anche se i vestiti non ti stanno più. Sara, mentre dormivi l'ho sentito respirare. Sara, mentre dormivi ti batteva forte il cuore. Oh, 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 Sara, tu non sei più sola, il tuo amore gli basterà. Il tuo bambino, se ci credi, nascerà.
Che l'Italia è passione. Buonasera Düsseldorf.
Buonasera Düsseldorf. Und ihr habt es gehört, wir sprechen mit Sara. Nicht nur ihre Lieder hören wir, sondern auch, wir haben sie hier im Studio. Und Sara ist, organisiert das die Polissage, auch eine selbst kreierter Name, richtig?
Genau, den habe ich mir gleich mal sichern lassen.
Ja, super. Und klingt auch wunderbar, also eine Mischung zwischen Vernissage und Podcast.
Genau, ja? Genau, ein Podcast-Salon und wir lassen halt nicht nur Bilder sprechen, sondern auch Worte und genau.
Sehr, sehr spannend. Ich werde auf jeden Fall da sein.
Live-Podcast cool. Ich weiß nicht, ich finde es halt mega, wenn du wie ins Theater gehst und die Menschen halt hörst und siehst. Und, ich dachte mir nur, warum nur einen Podcast hören, warum nicht gleich mehrere an einem Abend? Und dafür nicht so lang, sondern kurz und knackig. Mhm.
Und für einen guten Zweck. Und am 19. im Freibad auf dem Worringer Platz.
Genau, also bitte Badehose einpacken und komm.
Stimmt, ist auch eine wunderbare Location. Ne? Wir hatten kurz auch darüber gesprochen. Das ist total verwinkelt.
Ja,
also
ist total verwinkelt. Diese Location, Luigi, die war mal früher, die war ein russischer Schönheitssalon. Ja, da sind auch noch so ein paar Residuen, da sind so rosane Wände und so. Dann ist da so ein Perserteppich, der überhaupt nicht reinpasst. Dann hat man aber auch so vertäfelte so Wände, wo dann so alles so Schränke hinter sind, weil das auch mal eine Stadtsparkasse war. Ja. Unten im Untergeschoss ist ein riesiger Tresorraum mit einer fetten Tür, mit so einer Tresortür, und hinter Gittern waren dann wahrscheinlich die Goldbarren gelagert. Und also diese Location, die erzählt so viele Geschichten, ja. Und ich habe dann auch, als wir geschaut haben, wie wir die Stühle stellen und wo wir die Bilder hängen und so weiter, da habe ich dann so eine von diesen Schranktüren aufgemacht, und auf einmal ging es da aber in einen anderen Raum.
Ja,
waren auch so Geheimräume sind da, und so ist total abgefahren.
Allein schon wegen dieser Location muss man da hingehen.
Ja.
Also allein schon deswegen, wunderbar. Und allein auch an deiner Sprache, da sind Residenten, wie hast du das genannt? Residenzen? Nein,
Residuen.
Residuen. Merkt man, dass du italienische Wurzeln hast. Residui.
Stimmt, ja. Ja, jetzt, wo ich dich so gegenüber habe, spielt das so in meinem Kopf so, habe ich andauernd irgendwie so italienische Worte,
wunderbar,
die da so rumflackern.
Ja, ist normal. Also meine Muttersprache zu Hause mit meiner Schwester habe ich immer ein Mischmasch gesprochen. Sempre due parole in italiano, tre parole in tedesco. Und die Worte, die als erstes erstes gekommen sind, die wurden auch genannt. So. Und deswegen ist meine Muttersprache so eine Mischung zwischen Italienisch, Sizilianisch und Deutsch.
Ja, bei mir ist das genauso. Ja, auf jeden Fall.
Und Muttersprache, Italienisch, Deutsch. Du bist ja auch ein bisschen zwischen den Welten aufgewachsen.
Total, ja.
Wie war Italienisch eine Stärke für dich?
Also, ich habe...
Oder auch nicht vielleicht.
Doch, immer schon. Also ich war immer wirklich jede Ferien in Italien bei meinen Großeltern, in der Toskana, bei Nonna und Nonno. Und ich weiß immer, ich kam dann immer nach den 6 Wochen Sommerferien zurück und dann haben meine Freundinnen gesagt, oh, man merkt, dass du in Italien warst und oh, wie cool und du hast diese Italianita und oh, wie stylisch und so. Und fand ich mich immer mega, ja, immer Hollywood. Und meine Freunde haben mich dann auch immer besucht bei meinen Großeltern. Also ganz viele sind dann irgendwie von ihrem Ferien, von ihrem Familienurlaub dann auch auf dem Rückweg oder so bei mir abgeliefert worden in der Toskana. Und dann haben wir da noch 2-3 Wochen zusammen verbracht und sind dann zusammen mit dem Nachtzug auch einmal, das war auch super spannend, sind wir dann zurückgefahren von Florenz nach Düsseldorf. Und also wirklich sehr, sehr viele Dinge, die uns da auch verbinden seit der Schulzeit. Ja. Und im Endeffekt habe ich aber dann gemerkt, irgendwann relativ schnell, dass mein Italienisch eben basiert wirklich auf diesem, was ich so zwischen Küche und Strand spreche.
Brava, stavo dicendo pure io.
Also es war halt so ein umgangssprachliches Italienisch und es reichte, aber für mehr reichte es dann eben nicht. Und deshalb habe ich dann die Chance ergriffen, als ich war auf dem Görres-Gymnasium in Düsseldorf und wir haben mit dem Luisen-Gymnasium zusammengearbeitet in der Oberstufe und ich konnte Italienisch wählen. Und dann habe ich Italienisch als Leistungskurs genommen.
Wen hattest du als Lehrer? Oder Lehrer?
Boah, weiß ich gar nicht mehr, wie sie hieß.
Aber egal.
Weiß ich nicht mehr. Und ich weiß nur noch, meine Deutsch-LK-Lehrerin, die Frau Kaiser, aber die hat immer sich bedankt, wenn man eine Antwort gegeben hat. Die hat immer gesagt, danke, sehr schön. Und dann habe ich also da auch endlich sozusagen dem Umgangssprachlichen auch die Basis folgen lassen, also die Grammatik und so weiter. Und das war auf jeden Fall ein sehr gutes Fundament.
Hattest du italienische Leistung?
Genau.
Ah, hatte ich auch. Die Italiener sind alle so faul. Na egal. Italienische Leistung in der Oberstufe. Ja, ne? ja klar.
und dann habe ich dadurch dann Italienisch eben schreiben und auch wirklich meinen Wortschatz auch erweitert. Und das war auf jeden Fall super gut. Und als ich dann studiert habe, ich habe in Passau studiert, bin ich dann relativ schnell dann, habe ich mein Auslandsjahr gemacht und habe mich für Bologna entschieden, obwohl meine Eltern, also mein Vater aus Florenz kommt, weil ich wirklich explizit, ich wollte eine Stadt, die wirklich eine Unistadt ist und ich wollte da wirklich so eintauchen.
Ja, aber es war kein Erasmus, oder?
Es war kein Erasmus, weil wir kein Programm hatten mit Bologna. Mhm. Ich habe das dann alles selber organisiert und habe dann in Bologna studiert. Ja. Und anstatt einem Semester wurden dann 4 draus. Also ich habe dann fast 2 Jahre da studiert und habe alle Scheine, ich habe damals BWL und Kulturwirtschaft gemacht, ein Doppelstudium und habe fast alle Scheine dort gemacht und habe dann nur noch das Examen, letztendlich das Diplom dann in Passau gemacht und habe da dann wirklich das perfektioniert, das Italienische.
Okay, ja klar.
Und
lì devi parlare in italiano, oppure cioè, senza accento, senza, cioè, normale a Bologna.
Infatti. E quindi lì ho imparato benissimo l'italiano e ho vissuto la prima volta in Italia. Ja, und nicht nur in den Ferien, sondern ich war wirklich dort und habe das eingeatmet. Ich glaube, das waren die schönsten Jahre überhaupt.
Auf jeden Fall.
Es war so genial.
Soll ich dir ein Geheimnis erzählen? Ich war, glaube ich, habe noch nie in Italien gelebt.
Nein.
Also ich habe noch nie in Italien gelebt. Ich war immer nur im Urlaub da.
Ja.
Mehr als 4 Wochen vielleicht war ich nicht.
Ja.
Boah, ja. Ich will auch da hinten.
Ja, ne?
Aber un po' di nostalgia, anche se non c'è, però. Ja, egal. Wir sprechen noch über ganz wichtige Sachen, wie du zum Motorsport gekommen bist.
Ja, genau, weil da war nämlich von Bologna sozusagen der Schritt gar nicht mehr so weiter. Mhm. Ne?
Aber dazwischen hören wir jetzt ein bisschen Musik, und zwar Dolce Nera, Mai più noi due. Da gibt's auch eine kleine Geschichte.
Ja, es war Bologna, genau.
Auch in Bologna, okay, siehst du. Dann Dolce Nera, auch eine wunderbare Künstlerin.
Io non lo so se meglio amarti in vano, non amarti per niente. Io non lo so se non smetterai mai di mancarmi, ma io non lo so, e non lo voglio sapere, ma sono condannata a pensarti per sempre, mai più. Qualunque, oggi si vive comunque, non so perché. Il tempo impone distanze, il tempo è fatto di assenze, non c'è un perché. Ma io non lo so, lo so, e non lo voglio sapere. Ma sono condannata a pensarti per sempre, mai più no.
Che l'Italia è passione. Buonasera Düsseldorf.
Entschuldigung. Das, an was erinnert dich das, Sarah?
Natürlich Formel 1.
Ja.
Oh.
Wie bist du denn zum Motorsport gekommen? Hast du denn schon immer Autos geliebt, diese oder Rennfahrer,
ja,
diese
Also ich habe früher immer am
Ferrari oder Porsche oder Mercedes, was magst du am liebsten?
Ferrari.
Certo, devi dirlo per forza. Siamo a Buonasera Düsseldorf, per favore.
Ovviamente. Anche se non ne becchiamo una, però sì.
Vabbè, per adesso sì, è così.
Und ja, also ich habe schon immer Motorsport geliebt, beziehungsweise Autos. Ja. Also bei meinen Großeltern im Sommerurlaub, da habe ich immer immer unterm Auto gelegen. Das hört sich komisch an, aber unter dem Fiat von meinem Opa, dem Fiat Regatta. Und da habe mir auch immer regelmäßig in auf diesen Wünschen, weißt du, Weihnachtswünschen, habe ich mir immer einen Kfz-Mechaniker-Lehrgang gewünscht.
Ach so, ich dachte den Kfz-Mechaniker. Punkt. Kfz-Mechaniker-Lehrgang.
Ich wollte immer Kfz-Mechanikerin werden, unter anderem. Und ich habe aber immer mit auch mit Puppen gespielt und so weiter, aber auch immer in Verbindung mit Autos. Also schon immer, ja. Und ich fand das immer mega und habe dann auch immer hier Formel 1 geschaut am Strand, noch so vor Röhrenfernseher. Ja. Alle sitzen da und schauen mich, Michael Schumacher.
Und, Michael Schumacher.
Ja, genau. Ja. Und ja, also da hatte ich schon immer eine Passion für.
Schön.
Und dann wurde es irgendwann mein Traum wahr, dass also so diese Leidenschaft als Fan dann auf einmal auch zu meiner beruflichen Leidenschaft wurde. Mhm. Und das war natürlich wie ein Sechser im Lotto mit Superzahl und Spiel 77.
Wow. Aber warst du auch jemand, der auch schnell gefahren ist?
Ja, also meine Tochter, lustigerweise, die ist ja jetzt 2 Jahre und 9 Monate alt, ne? Und ich fahre wirklich ganz normal, ne? Ich habe so eine Opa-Karre, ne?
Ja.
Also ist jetzt auch kein Motorsportwagen oder so. Mhm. Der Koffer ist, glaube ich, von 2011 oder was, ne? Aber sie sagt wirklich ständig, Mama, langsam fahren. Und ich denke mir so, woher hat sie das? Warum hat sie denn Angst, dass ich zu schnell fahren könnte? Also vielleicht, also ich gebe schon mal gerne, also ich mag es nicht, wenn die Ampel rot wird und du fängst schon an, 100 Meter vorher zu bremsen. Ja, also sowas kann ich nicht leiden. Also ich fahre schon sportlich und situationsbedingt, so wie wir Italiener das halt machen. Ne?
Genau. Ja. Ich bin ja auch ein leidenschaftlicher, nicht Autofahrer, sondern Rollerfahrer. Ich fahre immer mit Roller. Und da mache ich es auch immer situationsbedingt. Rechts, links, geradeaus fahren und immer zwischen die Autos. Und ich weiß auch, die Leute regen sich immer über mich auf, weil man das in Deutschland auch nicht so oft macht. Zum Glück.
Ja.
Denn sonst könnte ich es ja nicht machen.
Ja, genau.
Dann habe ich immer Platz. Naja, es tut mir auch leid. Ich bin auch meistens immer zu spät. Und deswegen brauche ich dann halt den Roller, auch um in die Stadt zu fahren. Ne? Also ich liebe das Rollerfahren.
Ja,
und
da bist du schon schneller. Ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Kein Parkplatzsuche, keine, alles ja. Gut. Wie bist du denn heute hierher gekommen?
Ich bin mit dem Auto tatsächlich gekommen. Ja. Und ich liebe natürlich auch Motorräder, weil mein Vater, mein Onkel sind leidenschaftliche Motorradfahrer. Aber in Deutschland haben wir ja gar nicht diese Leidenschaft für die MotoGP, ne?
Ja, vero, ja.
Also
stimmt.
Leider haben wir das gar nicht so.
Valentino Rossi, der ist natürlich überall ein Held, ne? Und ich glaube, Valentino Rossi ist jedem bekannt, auch in Deutschland. Ne? Also ich sehe so viele Motorräder mit der, ich glaube, ist das die 46, ja. Ne? 46, ja. Die da dran geklebt ist. Also das ist einfach ein Wahnsinnstyp. Ne?
Ja.
Also ich finde den auch super
das
sympathisch.
Stimmt.
Und eigentlich auch gar nicht, der ist auch gar nicht der typische Rennfahrer, ne? Motorradfahrer. Weil er ist groß.
Ja,
ne, und alle
ja,
anderen sind klein.
Super schlaksig,
ne?
genau.
Und alle anderen sind klein. Und trotzdem hat der, ich glaube, neun.
Ja, der zehnte, der wurde ihm weggeschnappt, weil Marquez und Lorenzo ein Biscotto gemacht haben.
Ja,
also sie haben sich sozusagen abgesprochen. Ne?
Ja, ja.
Ganz fiese Nummer. Da war ich damals in Valencia.
Ach, du warst da?
2015 und habe das Rennen gesehen. Und ich hatte die falschen Tickets. Also ich bin mit Lorenzo und Rossi auch so mehr oder weniger befreundet durch Sky Italia, weil ich später ja die Formel 1 moderiert habe und so. Und wir hätten auch irgendwie wahrscheinlich andere Tickets bekommen können, aber ich war mit Freunden aus Italien da und wir haben uns da nicht viel beide gedacht und ich habe dann einfach irgendwie ein paar Tickets geholt. Naja, und wir kommen da an, alle mit VR46-Style.
Ja.
Und wo waren wir? In der Marquez-Kurve.
Eieiei.
Es war wirklich ein Wochenende, das wir nicht vergessen konnten, ja.
Ja, das war ärgerlich. Daran kann ich mich auch sehr erinnern, als der einfach war, ja.
Stell dir mal vor, sonst hätte er 10. Ja. Ein bisschen wie Hamilton, der auch gerade, der hat 7 Weltmeistertitel und jetzt ist er in Ferrari und es läuft wirklich nicht rund und er knabbert daran, dass er immer noch nicht den 8. Weltmeistertitel hat.
Tja, aber wie bist du denn zur Moderation eigentlich gekommen? Du hast ja BWL gemacht.
Ja, ich habe BWL und Kulturwirtschaft gemacht in Passau, weil BWL, da habe ich sehr schnell gemerkt, oh Gott, das ist ja schrecklich, das ist ja gar nichts für mich. Aber das ist so ein bisschen das Deutsche in mir. Ich möchte, wenn ich was anfange, es auch beenden und also auch zu Ende bringen. Und deshalb habe ich mir dann gedacht, was kann ich denn machen? Und dann habe ich halt noch mit Kulturwirtschaft angefangen, so fürs Herz. Und das hat mich dann eigentlich durch das BWL-Studium getragen. Ja?
Ach so, okay, ja.
Und
ich habe BWL genau 2 Wochen studiert und dann habe ich gewechselt.
Und dann hast du gewechselt. Ja. Ich habe mich nicht getraut zu wechseln.
Aber
wenn
du
es jetzt
die Mann, also das ging. Ja.
Ja, das geht dann noch. Ne? Mhm. Und was hast du dann gemacht?
Romanistik, Medienwissenschaft und Informationswissenschaft.
Ja, das passt perfekt.
Ja.
Ne? Das passt sehr gut.
Hatte auf jeden Fall mehr gepasst als BWL für mich.
Puh. Ja. Nee, und ich habe dann Gott sei Dank eben dann Kulturwirtschaft noch dran gehangen. Und da in Passau gibt es halt einen sehr, sehr guten Zeitungsverlag, also die Passau Neue Presse. Und es gibt einen Regionalsender, Teleregional Passau. Und eine Freundin von mir, die mittlerweile bei der Bild-Zeitung ist und bei Bild TV, die hat damals zu mir gesagt, bewirb dich da doch einfach mal. Und dann bin ich da wirklich einfach in dieses Studio gefahren von diesem Regionalsender und habe gesagt, so, der habt ihr Arbeit für mich. Und die hatten eigentlich gar keine Arbeit. Und ich habe gesagt, ich mache alles redaktionell, ich kann schreiben und so weiter und so fort. Und dann wurde eine Moderatorin irgendwie krank. Und dann bin ich eingesprungen.
Aha.
Und von da an habe ich dann auch die Nachrichten moderiert und bin dann immer jeden Abend ins Studio gefahren und habe da angefangen, die regionalen Nachrichten, die dann in diesem Regionalfenster auf Sat.1 liefen, immer um 18 Uhr zu moderieren. Und so bin ich dann tatsächlich ans Moderieren gekommen.
Mhm.
Der Vierkanthof liegt in Flammen. Oder wir hatten damals auch exklusiv die Story, wie der Daniel Kübelböck diesen Gurkenlaster umgefahren hat und solche Sachen. Also es waren große Stories.
Spannend. Ja, gut, nein, aber klar.
Und da haben wir wirklich von der Pike auf das Ganze gelernt.
Super.
Und habe dann immer in den Semesterferien angeheuert für Praktika beim ZDF und habe dann da eben Redaktionspraktika gemacht und habe dann wirklich
in Mainz dann oder wo?
In Mainz, im Landesstudio München und so weiter und so fort. Und habe dann wirklich meine ersten Beiträge gemacht und habe mich dann da sozusagen durchgekämpft.
Mhm.
Und dann auch meine ersten Beiträge, die dann auch in der Heute-Journal liefen und so schon während des Praktikums hingekriegt und habe mich dann nach dem Studium beworben für ein Volontariat beim ZDF und habe dann einen dieser begehrten 7 Plätze, gab es damals nur, bekommen und habe dann angefangen fürs ZDF bei Phoenix politischen Journalismus zu machen in Bonn.
Addirittura, politischen Journalismus, oioioio.
Und war dann die jüngste Moderatorin in Deutschland von dieser Sendung vor Ort, wo wir dann viel über Politik und Innenpolitik, Schwarzbrot, wie wir das nennen, im Jargon, berichtet habe, immer von 9 bis 15 Uhr. Hab ganz oft da in der Redaktion geschlafen, auf so einem Militärbett.
Ja.
Auf so einer Pritsche, weil es sich nicht gelohnt hat, zurück nach Düsseldorf zu fahren mit dem RE da irgendwie nachts von Bonn. Und habe da wirklich, mi sono fatta le ossa, wie wir so schön
sagen.
Weißt
du, wie glücklich ich gerade bin? Weil Buonasera Düsseldorf, durch dieses Format lerne ich so tolle Deutsch-Italienerinnen und Deutsch-Italiener kennen. Und eine davon bist du. Also diese Geschichte dahinter, die inspiriert wirklich Menschen und Italiener, die hier leben oder Deutsche, die Italienisch lieben und dann sagen so, ey, guck mal, die ist zweisprachig aufgewachsen, die hat schon, ne, und dadurch ist in Italien gewesen, in Deutschland gewesen und dadurch halt Inhalt geschaffen. Und durch die Moderationstechniken, die du da gelernt hast, du hast es einfach drauf und geschafft, die das einfach drauf geschafft, so rum. Und man muss einfach nur an sich glauben, muss einfach nur an sich arbeiten und das einfach genießen, was man tut. Und das merkt man auch, ne, wenn man dich interviewt. Das ist wunderbar. Und dann kommen wir gleich nach dem nächsten Lied auch noch zu einem anderen Thema. Und zwar hast du ja auch du hast Bücher geschrieben, Podcasts gemacht und auch natürlich ein großes Thema, deine Tochter.
Ja, stimmt.
Und darüber sprechen wir gleich. Und jetzt hören wir einmal von Zucchero, den du kennst. Was du
genau. Dort, den haben wir gedreht.
Sprechen wir gleich drüber.
Stop! l'Italia è passione. Buonasera Düsseldorf.
Donne, du. Und ich habe eine wunderbare Donna vor mir, und zwar Sarah Valentina Winkhaus. Und sie ist unter anderem Sky-Moderatorin und hast ja bei Sky auch in Italien für die Formel 1 gearbeitet. Ja. Aber du bist ja natürlich in Deutschland aufgewachsen. Da fehlen doch auch mal Vokabeln oder irgendwas. Wie hast du das denn gemacht?
Also ich wurde erst nach diesem Volontariat gecastet. Also ich habe dieses Bild-Casting mitgemacht. Da gab es ein Casting von der Bild zwischen Sky und der Bild-Zeitung, dass man die neue Moderatorin werden würde. Die Esther Sedlacek hat damals den Sportteil bekommen und ich habe den Kulturteil oder den Unterhaltungsteil bei Sky dann nach diesem Casting erhalten, habe eine Kinosendung für Sky Deutschland gemacht. Mhm. Und der Sky Deutschland Chef, die hatten natürlich auf dem Schirm, dass ich auch halb Italienerin bin, und Sky Italia hat gecastet für eine Moderation für deren neuen Motorsportkanal Sky Sport Formula Uno. Und dann bin ich eingeladen worden zum Casting nach Mailand. Und das Casting war nicht nur mal so eine Sache. Das ging dann 3 Monate lang, bin immer wieder hin und her gefahren, geflogen. Und dann habe ich tatsächlich diesen Moderationsjob bekommen. Und das hieß dann, ich durfte mit dem Formel-1-Zirkus reisen. Das heißt, ich war 220 Tage im Jahr unterwegs und habe die ganze Welt bereist. Und das war wirklich...
Warum lernen wir uns jetzt erst kennen? Ich hätte gerne mitgekommen.
Das war so ein Traumjob. Ich habe es geliebt.
Ja, natürlich.
Und ich dachte mir aber gleichzeitig, oddio. Also ich kann ja dieses ganze Küchenitalienisch, aber hallo, Formel 1 hätte ich mir im Deutschen ja auch erstmal draufholen müssen, die ganzen Fachbegriffe.
Ein Chassis, wie nennt man das? Egal.
Ja, genau. Und dann musste ich mir erstmal überlegen, wie mache ich das denn? Ja. Und damals bin ich immer zwischen München und London gependelt, weil mein Freund damals in London lebte. Und dann...
Ach, deswegen kannten wir uns nicht. Okay.
Genau, deshalb kannten wir uns nicht. Und dann habe ich tatsächlich über meine Mutter eine Dame ausfindig gemacht, die über 80 damals war, weit über 80, und die lebte in London und die war absoluter Formel-1-Fan und Italienerin.
Aha, okay.
Und dann habe ich tatsächlich, also das muss man sich mal vor Augen führen, mit dieser alten Dame Formel-1-Begriffe gelernt. Ich habe mit der Konversation betrieben und wir haben über die Formula Uno gesprochen, wir haben uns ausgetauscht und die war top informiert. Und ich sage dir, Luigi, das war perfekt. Also beim Tee, beim Earl Grey in London zu sitzen mit dieser waschechten Italienerin, die auch noch absoluter Formel-1-Fan ist. Und das war meine Vorbereitung auf die Live-Formel-1-Berichterstattung. Und deshalb, es geht alles. Mm-hmm. Man muss sich aber auch reinknien. Ne? Und wenn man an etwas glaubt, auch dranbleiben.
Mm-hmm. Und und ich glaube auch, je mehr Sprachen man kann, also jetzt, ich möchte mal eine Lanze brechen fürs Sprachenlernen, je mehr Sprachen man kann, desto mehr Sprachen schafft man sich auch drauf, kann man sich auch drauf schaffen, und man hat auch einen Blick für die andere Kultur. Ne?
Ja, also auf jeden Fall. Die Sprache ist ja sehr, sehr viel mehr als nur einfach sich verständigen. Ne? Mhm. Da schwingt ja gleich alles andere mit, und eben, wie du sagst, die Kultur, die Kommunikation und die Seelen, ne, die wir so verbinden.
Mhm.
Und deshalb, also es war wunderschön, und dadurch durfte ich dann eben auch nicht nur die Formel 1 als Fan, sondern eben auch als Moderator, als Journalist erleben. Und das war natürlich ganz, ganz, ganz toll.
Herrlich.
Und
du bist jetzt zwischenzeitlich jetzt auch Mama.
Ja, und das war nämlich gar nicht so selbstverständlich, weil ich natürlich auch dieses Leben geführt habe. Ich war, wie gesagt, über 200 Tage im Jahr unterwegs, und ich habe meinen Job geliebt, und ich dachte halt, ich hätte noch viel Zeit, weil wir lernen ja leider in Deutschland in den Schulen nichts über Fruchtbarkeit. Wir lernen nichts darüber, wie man mit Geld umgeht auch. Aber wir lernen auch nichts darüber, ne? Wir lernen den Satz des Pythagoras, aber nicht mehr. Und wir lernen eben auch nichts darüber, wie es mit unserer Fruchtbarkeit so beschaffen ist. Und das heißt, viele Frauen und Paare wähnen sich in einer Sicherheit und denken sich, ja, wenn dann die Beförderung da ist oder wenn das Haus gebaut ist oder wenn der richtige Partner da ist, dann gründen wir eine Familie. Und ganz oft kommt dann das böse Erwachen, weil auf einmal klappt es nicht mehr. Oder man ist gar nicht mehr so fruchtbar. Oder man kann kein Kind mehr bekommen und so weiter und so fort. Und bei mir war das nämlich auch so, ich habe immer auf den richtigen Moment gewartet, bis ich irgendwann merkte, es ist zu spät. Ja, weil mein Arzt mir dann sagte, ja, Frau Winkhaus, bei Ihnen ist der Ofen aus.
Was?
Also auf natürlichem Weg können Sie sowieso nicht mehr.
Sagt, bei Ihnen ist der Ofen aus.
Also das wäre sehr empathisch. Also auf natürlichem Weg klappt das bei Ihnen nicht mehr. Und ich so, wie bitte?
Mhm.
Und ich wollte einfach nur mal meine Fruchtbarkeit checken lassen. Mhm. Ne? Ja, und da war ich 37 und musste mich also auf einmal mit dem Gedanken auseinandersetzen, okay, es könnte sein, dass das vielleicht schon zu spät ist. Mhm. Und dann habe ich eben angefangen, meine Eizellen einzufrieren. Das ist dieses Social Freezing oder überall nennt man das Egg Freezing. Bei uns nennt man das Social Freezing. Und das ist eben so eine Art, man versucht halt seine Fruchtbarkeit dadurch zu erhalten, indem man eben die Eizellen einfrieren lässt, damit man sie später dann befruchten lassen kann. Eigentlich sollte man das mit Anfang 30 machen und nicht erst später, weil dann hat man noch mehr Eizellen auf Lager. Es ist ein langes Thema. Auf jeden Fall habe ich da gemerkt, als ich da saß, dass ich riskiert habe, aus Unwissenheit vielleicht kein Kind zu bekommen.
Ja.
Und in dem Moment wurde mir natürlich auch als Journalistin bewusst, es geht hier um Aufklärung und es geht darum, auch andere Paare, andere Frauen davor zu bewahren, dass sie genauso wie ich in diese Falle tappen.
Wichtig, genau.
Ja? Ja. Und ich habe mir damals geschworen, als ich bei diesem Arzt saß, ich werde meinen Weg aufschreiben, ich werde meinen Weg teilen, damit so viele Frauen wie möglich eben nicht in dieser Bredouille stecken irgendwann und in dieser Notlage und aus einer Notlage heraus entscheiden müssen, sondern dass sie ihre Optionen kennen und deshalb selbstbestimmt auch handeln können. Mhm. Und das habe ich mir seitdem auf die Fahnen geschrieben. Bei mir hat dann nach einer langen Kinderwunschreise von fast 7 Jahren es letztendlich noch geklappt.
Ja, und hast du deinen Ofen angeschmissen, ja?
Ich habe meinen Ofen angeschmissen.
Jetzt hast du es dem Arzt gezeigt. Hier, ich mache meinen Ofen nochmal an.
Und habe mit einer einzigen Eizelle dann am Ende mit künstlicher Befruchtung dann tatsächlich noch meine kleine Tochter bekommen, die jetzt 2 Jahre und 9 Monate alt ist. Und habe mich sogar getrennt, weil ich letztendlich selbstbestimmt Mama geworden bin, ohne Partner. Denn wie ganz, ganz viele Frauen merkte ich irgendwann, das klappt nicht. Und wenn es nach meinem Partner gegangen wäre, hätten wir noch ewig warten können. Ich konnte aber nicht mehr warten und habe ich wirklich meinen Kinderwunsch von meiner Partnerschaft getrennt, so hart sich das anhört.
Okay.
Und darüber habe ich auch in einem Podcast mit dem SWR3 gesprochen. Und das hat auch sehr, sehr viele negative Reaktionen hervorgerufen.
Ach,
aber
wirklich?
Es ist gar nicht böse gemeint. Ich habe überhaupt nichts gegen das klassische Familienmodell Vater, Mutter, Kind. Das wollte ich auch immer.
Ja, ja.
Aber ich bin halt dafür, dass man offen mit sowas umgeht und auch den Mädels da draußen zeigt, was für Optionen es gibt.
Auf jeden Fall.
Und dass man durchaus auch als Single-Mom glücklich werden kann. Man muss nur wissen, wie.
Genau, wo finden wir den Podcast? Weil es ist ja ein Riesenthema. Wir können noch jetzt hier noch, wie gesagt, 4, 5 Sendungen voll machen. Mindestens.
Genau, machen wir, ne?
Aber
wir machen
ganz viele Folgen. Und deswegen müssen wir. Also,
gerne auf meiner Instagram-Seite einfach gucken, Sara Valentina, da findet ihr alles. Und ich biete das auch an, dass ich Frauen begleite auf ihrem Weg zur selbstbestimmten Mutterschaft oder zum Mutterglück. Und deshalb ist mir ein Herzensanliegen und ein ganz, ganz weites Feld. Ich kann euch nur so viel sagen. Es ist die beste Entscheidung meines Lebens gewesen.
Super.
Und wenn du Single Mom by Choice bist, heißt es ja nicht, dass du alleine bleibst. Ja.
Auf jeden Fall. Und ich könnte dir wirklich noch tagelang zuhören. Mache ich auch in dem Podcast und natürlich auch in der Podissage am 19. Dezember im Freibad auf dem Worringer Platz. Da kommen wir alle hin. Ne?
Sehr schön. Also
schreibt euch das auf. Und Sara, es war mir eine Freude.
Mir auch. Grazie
wunderbar.
Mille, Luigi.
È stato veramente un piacere conoscerti, dich ein bisschen zu porträtieren und zu sehen, wie vielfältig du bist und was für tolle Projekte du hast. Und jetzt hören wir als letztes Lied Mina und Celentano.
Oh.
Brivido felino. Grazie di essere stata qui con noi.
Grazie a te.
Ho voglia solo io di te. Invece sento il profumo che hai messo su stasera per me.
baci, capisco che mi piaci bene.